Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Hallo, ich freue mich auch. Wie geht's Ihnen?
Mir geht's gut, super.
Nicht ganz so super. Ich habe einen verstauchten Fuß, ein Zahn ist mir ausgeflogen, aber ansonsten geht's ganz okay.
Ansonsten ist alles schön.
Ja.
Sie sind nicht alleine gekommen, sondern mit Ihrem kleinen Yorkshire Terrier. Ist er immer dabei?
Die kleine Yorkie-Dame ist immer dabei. Die habe ich geschenkt bekommen von der Komödie in Kassel. Beziehungsweise ich habe sie mir ausgesucht. Und ohne Hund geht gar nichts. Ohne Hund kriegt mich keiner.
Ist das Ihre beste Freundin?
Ja, das ist meine beste. Also das ist die Nummer eins in meinem Leben. Dann kommt meine Schwester und dann mein iPad. Also ja. Wir leben ja von morgens bis morgens zusammen. Ich stehe mit ihr um 6 Uhr auf. Wir gehen Gassi. Wir gehören einfach zusammen.
Ja.
Ich habe sie mit 9 Wochen bekommen und wir waren jetzt, glaube ich, 3-4 Jahre unterwegs und waren höchstens 5 Wochen zu Hause. Mhm. Und sie ist ja immer bei mir, immer bei mir. Ne? Und wir sind natürlich eine absolute Einheit. Und sie ist sowas von klug, sie ist ein kleiner Terrier und sie begreift sowas von schnell.
Und sie heißt Eliza Doolittle.
Eliza Doolittle von Bernard Shaw, Pygmalion. Und danach wurde ja My Fair Lady geschrieben. Mhm. Und ich habe mal die Rolle gespielt, Eliza Doolittle. Ne? Also die aus der Gosse kommt, sie kommt auch aus der Gosse. Und dann Professor Higgins macht sie dann zur Dame und sie befreit sich und geht. Ich hoffe, sie geht nicht.
Was schätzen Sie an Hunden überhaupt besonders, dass sie so bedingungslos auch treu sind und bei einem bleiben?
Naja gut, Hunde zeigen schon, was sie wollen. Also Hunde sind keine Ja-Sager. Ich habe schon 4 Dackel gehabt. Ich habe auch einen Riesenschnauzer gehabt, einen zugelaufenen Schäferhund und Katzen. Mhm. Also ich habe immer Hunde gehabt. Und sie zeigen einen sehr wohl, was sie wollen. Also wenn jetzt, es sei denn, das sind böse Menschen und die prügeln den Hund den ganzen Tag, dann machen sie natürlich, was die wollen. Aber die Eliza zeigt mir ganz genau, was sie will und was sie nicht will. Und wir richten uns danach. Aber wir lieben uns und das klappt.
Sie sind in Berlin aufgewachsen, also eine Ur-Berlinerin. Sie haben aber in vielen Orten und Städten gelebt. In Paris, in Zürich, Hamburg, Kenia. Jetzt sind Sie sesshaft in München. Wo würden Sie sagen, ist Ihre Heimat?
Eigentlich bin ich nirgendwo zu Hause. Ich will auch wieder von München wegziehen, obwohl ich da schon dreimal, glaube ich, ein paar Jahre gelebt habe. Ich möchte entweder wieder nach Hamburg, da habe ich schon mal 5 Jahre gelebt, ist aber sehr teuer, Hamburg. Köln zieht's mich auch, da habe ich eigentlich die meisten Bekannten. Je älter man wird, umso mehr Leute sterben um einen rum und in Köln habe ich immer noch die meisten Freunde und da haben wir auch Klimbim gedreht und da habe ich schon x-mal Theater gespielt, auch dieses Stück, was ich jetzt gerade in Berlin spiele.
Der Kurschattenmann.
Der Kurschattenmann haben wir da auch gespielt und noch andere Stücke. Und die Kölner kommen mir sehr entgegen, weil sie sehr offen sind.
Sie sagen, Sie sind nirgendwo richtig zu Hause, aber wie würden Sie Heimat definieren für sich selbst? Ist es da, wo Freunde sind, wo die Menschen sind, die man liebt?
Also ich bin ja, weil ich ja sehr viel unterwegs bin, habe ich, also wir haben ja jetzt dieses Stück hier gespielt in Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Essen, Hamburg und jetzt hier und dann wieder in München und in München wohne ich ja. Und je mehr sie unterwegs sind, umso mehr Leute lernen sie kennen. Also ich habe in jeder Stadt eigentlich Freunde oder gute Bekannte. Also wenn ich wohin fahre, freue ich mich jedes Mal drauf, dass ich jemanden treffe, den ich kenne. Oder die kommen dann auch zu mir angereist. Also man ist ein Zigeuner. Also zu Hause ist man im Grunde genommen nirgendwo.
Können Sie sich vorstellen, auch nochmal nach Berlin wieder zurückzukommen?
Nein, Berlin ist vorbei. Da habe ich 26 Jahre meines Lebens gewohnt. Ich habe auch von der Jugend her keine guten Erinnerungen und für nichts auf der Welt. Ich freue mich, wenn ich jetzt Berliner Leute treffe und die habe ich genug getroffen. Und ich freue mich jetzt auf München wieder. Und dann sind wir auf Tournee jeden Tag woanders. Ich freue mich aber auch auf Düsseldorf und auf Köln und auf Hamburg und auf Frankfurt.
Düsseldorf, das freut die Kölner ganz besonders.
Ja, also sagen wir mal, Köln liegt mal mehr als Düsseldorf.
Sie haben es gerade selber schon angesprochen, die Kindheit und Jugend waren nicht ganz so fröhlich hier in Berlin. Deshalb sind eben die Erinnerungen auch nicht so schön. Ich spreche das deshalb an, weil Sie es ja auch in Ihrer Biografie sehr ausführlich beschreiben. Sie sind mit Ihren Geschwistern in einem, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken, lieblosen Elternhaus und gewalttätigen Elternhaus.
Ja, es war natürlich so, wir waren ausgebombt und haben in einer Einzimmerwohnung gewohnt. Und meine Eltern Also das haben wir natürlich als Kinder deutlich gespürt, haben sich nicht geliebt. Die haben sich im Grunde genommen gehasst und haben das auf dem Rücken der Kinder ausgetragen. Also meine Mutter hat uns jeden Tag eigentlich verprügelt, mein Vater nur alle 14 Tage. Und wir haben natürlich einiges mitgekriegt in dieser Einzimmerwohnung, was man hätte besser nicht mitkriegen können. Also es war keine Liebe und keine Zärtlichkeit da. Aber das hört sich jetzt dramatisch an, aber in dem Zeitpunkt damals hat man das als Kind gar nicht so empfunden. Man dachte damals, das war normal. Damals gab es nicht das Internet, es gab es noch nicht so die Medien. Das heißt, man konnte sich nicht so orientieren. Wir haben in Trümmern gelebt und haben da unsere kleinen Wohnungen uns eingerichtet und unser Spielzeug versteckt. Also als Kinder fanden wir das relativ normal. Nur wenn sie älter werden, dann denken die, irgendwas hat ja da wohl nicht ganz so funktioniert. Also es gab keine Zärtlichkeit. Meine Mutter hat uns nicht berührt. Wir haben meine Mutter nicht berührt. Meine Mutter ist, glaube ich, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr mit 100 Jahren gestorben. Meine Schwester sagt immer, böse Leute können nicht sterben. Aber also wir haben uns nicht geliebt. Aber ich war froh für sie, dass sie gestorben ist, weil das war kein leichtes Sterben, auch in Demenz und so. Aber geliebt haben wir uns nicht, ne?
Sie sagen, es gab kein Internet, wonach man sich so orientieren konnte, aber es gab doch Nachbarn, es gab Lehrer, es gab Freunde. Haben die darauf reagiert, was innerhalb ihrer Familie passierte?
Nein, damals nicht. Das ganze Haus hat mitgekriegt, was bei uns ist. Das waren ganz andere Zeiten. Damals war ganz normal, was ein Kind verprügelt wurde. Heute kann ein Kind die Eltern anzeigen. Das war damals nicht. Ne? Oder wie gesagt, man kann sich orientieren über die Medien und übers Internet und weiß ich was. Damals gab es das nicht. Also das ganze Haus hat mitgekriegt, wie wir geschrien haben und verprügelt wurden. Aber ich habe immer, machen Sie sich keine Sorgen, ich habe immer Ecken gehabt, wo ich mich verstecken konnte.
Ihr Opa hat sich an Ihnen vergangen, Sie sind mehrfach...
Sexuell missbraucht, ja. Aber gut, das haben noch mehrere Männer gemacht. Also, Sie können ruhig weiter.
Hatten Sie trotz dieser Grausamkeiten und dieser Erfahrung Träume als Kind?
Also ich wollte immer ein schönes Zuhause haben und eine glückliche Familie. Und das habe ich nie geschafft. Das habe ich einfach nie geschafft. Automatisch habe ich immer diese komplizierten Männer angezogen. Ich bin aus diesem Kreislauf nie rausgekommen. Aus diesen Vergewaltigungen und aus den dominanten Männern. Aber das ist okay. Wir leben jetzt, mein Hund, die ist ja nun noch nicht so alt, aber vorher hatte ich ja auch noch x andere Hunde. Wir leben, glaube ich, seit 8, 9 Jahren als Single. Und ich finde das in Ordnung. Ich bin jetzt auch alt genug. Ich habe genug erlebt. Und ich brauche auch nicht mehr die Kompromisse und das Anpassen und wo bist du, wo warst du und so. Das haben wir alles gehabt. Ich finde das schön, wenn ich immer Leute sehe auf der Straße, ältere Leute, die Hand in Hand gehen. Das ist aber ein Unterschied, ob man jetzt zusammen alt wird oder ob man sich im Alter kennenlernt. Also das würde jetzt nicht mehr funktionieren. Also ich würde das, glaube ich, jetzt nicht mehr akzeptieren und vielleicht würden die Männer auch mich nicht mehr akzeptieren und ich würde die Männer nicht mehr akzeptieren, weil ab einem bestimmten Alter hat man ja sein eigenes Leben im Kopf und dann wird das ein bisschen schwierig. Aber das ist okay.
Es sei denn, der Richtige steht vor Ihnen. Liebe ist ja alterslos.
Das sagen Sie. Wenn man zusammen alt wird, ist es toll. Dann ist es wirklich toll. Wenn ich jetzt einen Mann kennenlerne, ich will keinen alten Mann und ich will keinen jungen Mann. Ne? Also will ich, und die Männer in meinem Alter sind auch kompliziert. Ne? Also ich habe viele Freunde und ich habe mein Hundchen und ich fühle mich wirklich mehr als wohl. Und ich habe auch keine Lust, da nochmal neu anzufangen. Und ich kenne mich, ich würde wieder viel zu viele Kompromisse machen und dann würde der Kreislauf wieder von vorne anfangen.
Aber Sie haben gesagt, mit 50 haben Sie sich zum ersten Mal richtig wohlgefühlt. 50 war so Ihr Lieblingsalter.
50 fand ich ein gutes Alter.
Weil Sie da erwachsen geworden sind, sich ein bisschen befreit haben oder warum?
Da war ich immer noch nicht richtig erwachsen, aber man fängt an, erwachsen zu werden. Also ich habe mich akzeptiert. Mit 50 fing ich an, mich zu akzeptieren. Und dann irgendwann mit 60 merken Sie mal, vom optischen haut's nicht mehr ganz so hin.
Naja, also da können Sie sich aber nicht beklagen, Sie sehen doch
nun,
toll aus.
Also wenn ich mich abschminke, mache ich lieber das Licht aus.
Ne? Oh. Bleiben wir noch mal ein bisschen in der Chronologie nach der Schule. Da haben Sie erstmal eine Handelsschule besucht. Hatten Sie irgendein Ziel vor Augen, wohin Sie wollten?
Ja, ich wollte ganz bestimmt nicht zur Handelsschule gehen und ich wollte auch nicht ins Büro gehen. Aber mein Vater hat das so bestimmt, genau wie er über meine Schwester bestimmt hat, dass sie Krankenschwester werden sollte. Aber wir haben ja beide gekniffen. Wir sind beide gegangen, ohne dass unsere Eltern das mitgekriegt haben. Aber sie haben sich ja eh nicht um uns gekümmert. Und dann haben wir beide gejobbt, haben das und das und das gemacht. Dann haben wir als Go-Go Girls getanzt. Das ist nicht wie heute oben ohne, sondern das war mit langärmeligem T-Shirt und Tennisröckchen und Korrektstiefelchen. Und dann habe ich auch noch nebenher im Büro gearbeitet und getippt. Und meine Schwester und ich, wir haben uns immer sehr zusammengetan. Also wir sind heute auch noch sehr eng zusammen. Sie ist ein und dreiviertel Jahr älter als ich. Sie kommt übrigens heute. Ach. Und wir waren eigentlich immer ein Leben lang zusammen und wir gehören auch zusammen.
Und auch so eng, dass Ihre Schwester, glaube ich, bis heute ihre Biografie nicht lesen konnte, weil es so weh tut.
Nein, das kann sie nicht. Also wir haben nächtelang telefoniert, habe ich in Bonn dieses Stück hier gespielt, der Kurschattenball, wo auch meine Mutter in der Zeit gestorben ist. Und dann habe ich nächtelang geschrieben und mit der Jugend, da haben wir das beide zusammen aufgearbeitet. Ne? Also und dann kam uns natürlich beides wieder hoch und das war nicht unbedingt gigantisch. Also meine Schwester hat meine Mutter gehasst oder hasst sie immer noch und ich konnte sie nur nicht leiden. Mhm. Und sie tat mir nur einfach leid, weil sie einfach kein gutes Leben hatte. Sie hatte kein gutes Leben.
Mit ihrem Vater konnten Sie sich aber vor seinem Tod versöhnen.
Was heißt versöhnen? Er lag im Koma. Ja, okay. Ich weiß ja gar nicht, ob er das alles mitgekriegt hat. Also ich habe versucht, mit ihm zu reden.
Und aber Sie selbst konnten Frieden mit sich und ihm schließen?
Also ich bin ein ziemlich netter Mensch. Und ich habe verstanden, also wenn man in einer Ehe zusammenlebt und sich hasst, es ist nicht okay, dass das auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird. Das ist nicht gerade in Ordnung. Und wir fanden das auch nicht in Ordnung und meine Eltern fanden das nicht in Ordnung. Und also unentwegt verprügelt zu werden, ist auch nicht gerade das Wahnsinn. Im Nachhinein versucht man einiges zu verstehen.
Kann man das im Nachhinein verstehen? Also sieht man da irgendeine Form von Sinn darin?
Das war eine andere Zeit. Damals war eine Zeit, wo man sich nicht hat scheiden lassen. Und meine Eltern haben sich einfach gehasst. Und sie haben sich nicht getrennt. Und das mussten wir halt austragen. Also Zärtlichkeiten oder Einfühlsamkeit gab es bei uns überhaupt nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter uns einmal in den Arm genommen hat oder sowas. Das gab's nicht. Das hat uns aber ehrlich gesagt damals nicht gestört. Erst im Nachhinein. Also
gab's Momente beim Schreiben Ihrer Biografie, wo Sie einfach auch nicht mehr weiter wollten, wo Sie gesagt haben, nee, jetzt höre ich auf, das kann ich jetzt gar nicht.
Ich habe bei der Jugend sehr viel geweint. Sehr viel geweint, ja. Sehr viel geweint. Also ich habe nächtelang mit meiner Schwester gesprochen und wir hatten beide ein bisschen Probleme dran. Aber es war sehr wichtig für uns. Wir haben das dann ein bisschen aufgearbeitet, was wir so haben, einfach liegen gelassen, weil wir daran nicht mehr erinnert werden wollten. Ne? Also es war keine tolle Jugend und ich habe versucht, meine Eltern zu verstehen. Also ich habe jetzt nicht verstanden, dass sie uns unentwegt verprügelt haben. Das war ja nun wirklich nicht notwendig. Aber irgendwo mussten sie es ja offensichtlich auslassen.
Gehen wir nochmal weiter in Ihrer Vita. Sie haben also als Fotomodell gearbeitet. Sie wurden auch mal als Miss Filmfestival gekürt, habe ich gelesen.
Als was?
Als Miss Filmfestival.
Ja, das ist mir heute noch peinlich. Das ist mir wurscht.
Ab welchem Moment haben Sie sich den Namen Steger zugelegt?
Den habe ich mir schon zugelegt, den Namen Steger, als ich noch ins Büro ging. Weil die Kinder in der Schule haben immer gesagt, ich heiße eigentlich Stengert. Und die Kinder haben immer gesagt, Ingrid Stengert. Und dann habe ich mir den Namen Steger zugelegt. Und als ich dann Klimbim gemacht habe, habe ich ein zweites E dazwischen geklimmt.
Und zu Klimbim kam es, wir haben also gerade gesagt, Sie haben gejobbt. Es folgten die soften Sexfilmchen, wie man immer so schön sagt. Und plötzlich rief Michael Flecker an. Mhm. Wussten Sie überhaupt, wer das ist?
Nein. Also
wussten Sie, was es bedeutet?
Nein, ich wusste das nicht. Ich stand kurz vor der Heirat mit einem Kameramann. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Und ich wollte auch nicht. Ich wollte auch diesen Beruf nicht mehr machen. Also ich habe noch nie gerne vor der Kamera gestanden. Klimbim war für mich auch ziemlich schlimm. Ne? Also da habe ich auch nicht gerne vor der Kamera gestanden. Und der Flecker war für mich beruflich sehr wichtig, obwohl es sehr anstrengend war, weil er mich verbal im Studio auch ein bisschen kaputt gemacht hat. Und wir waren ja auch privat liiert und das war für mich das Schlimmste. Ja.
War er deshalb besonders hart zu Ihnen auch im Umgang?
Er war drogenabhängig. Er war drogenabhängig und hat mich versucht, in seine Szene reinzuziehen und stand nicht in der Öffentlichkeit zu mir. Und das war natürlich für mich, für mein mangelndes Selbstbewusstsein sehr, sehr schwierig. Wir waren fast 5 Jahre liiert und das war also privat eine sehr, sehr harte Zeit.
Sie haben so viele Menschen zum Lachen gebracht, gerade auch mit diesem Klimbim. Jeder, wenn man sagt, Ingrid Steeger, kommt sofort Klimbim und die Augen der Herren strahlen auch heute noch. Übrigens, als ich das hier in der Redaktion erzählt habe, als ich gesagt habe, Ingrid Steeder, klimper, 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 die Augen, ach, ist ja toll. Also das war was ganz Besonderes. War Ihnen das selbst eigentlich zu dem Zeitpunkt klar, dass Sie da
Nein,
was ganz Besonderes
Nein, es war mir nicht
waren?
Klar. Also ich habe ja keine richtige Beziehung zu meinem Körper gehabt. Durch diese vielen Vergewaltigungen, die ich hatte, habe ich gelernt, aus meinem Körper auszusteigen. Ne? Es war auch für mich entsetzlich, mich in Klimbim oben ohne zu zeigen. Aber ich musste es ja machen. Ich habe ja gelernt, zu gehorchen. Und als ich dann mit den Michael Pflicker zusammenkam, auch privat, hat er sowieso über mein Leben bestimmt. Also ich habe nur noch das gemacht, was er wollte. Ich habe dann kein Eigenleben mehr gehabt. Das war nicht mehr ich, was ich dann privat gelebt habe. Da fing ein ganz anderes Leben an. Und in Klimbim habe ich im Grunde genommen mehr geweint, als dass ich gelacht habe. Ne?
Und er hat sie auch ganz bewusst ja so klein gehalten.
Ja, natürlich. Er hat mich klein gekriegt und wollte mich klein halten.
Sie haben auch gesagt und schreiben das auch in Ihrem Buch, er hat die Komik aus Ihnen rausgeprügelt.
Verbal natürlich. Ne? Ja gut, wenn sie nicht drin gewesen wäre, hätte er sie ja nicht rausholen können. Also ich hatte natürlich schon Talent, aber ich hätte ihm das Talent nicht freiwillig gegeben. Und das war auch das Beste, was er machen konnte. Es war eine harte Zeit im Studio. Und privat war es auch eine harte Zeit. Ne?
Und Sie waren wirklich ja über Nacht im Grunde genommen bekannt. Mhm. War Ihnen das denn bewusst, wenn Sie durch die Straßen gingen, dass Sie
Nein,
Menschen
Nein, es war mir nicht
haben?
Bewusst. Es war mir so auch unangenehm. Ich wusste gar nicht, damit umzugehen. Und da mich der Michael Flicker ja klein gehalten hat und mein Leben von morgens bis morgens bestimmt hatte und auch gesagt hatte, wo ich hinzugehen habe, was ich anzuziehen habe und so weiter, habe ich einfach nur auf das gehört, was er gesagt hat und habe mich einfach ein bisschen aus dem Leben zurückgezogen.
Sie schreiben auch, Sie haben sich eigentlich erst befreit in dem Moment, als er sich erschossen hat.
Ja, das klingt hart, aber so ist es.
Puh, da muss man erstmal wirklich durchatmen, weil dieses Buch liest sich sehr schnell, also wie ein Roman, aber selbst wenn man es liest, kommen einem da die Tränen. Also das ist schon heftig, was Sie da auch,
das war auch heftig.
So deutlich aussprechen. Da kann man wirklich nur den Hut ziehen, wie Sie sich wie Phönix aus der Asche dann aus allem, wir kommen ja auch noch auf andere.
Also ich bin ja von ihm weggegangen, nicht weil ich ihn gehasst habe, sondern weil ich einfach das Leben nicht mehr so weiterführen wollte, wie wir das gelebt haben. Und das war natürlich hart. Es war hart. Und wir haben uns zwischendurch mal gesehen und dann bin ich immer nur weggelaufen. Und er hat versucht, mich wieder zurückzubekommen, aber ich wollte das nicht mehr. Ich wollte dieses Leben nicht mehr leben. Ne?
Gibt es denn irgendwelche schönen Erinnerungen an Klimbim, wenn Sie zurückdenken?
Doch. Also der Flicker hat ja immer aufgepasst, dass ich mit den Kollegen nicht privat zusammenkomme. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Man findet ja immer seine Tricks. Ne? Und Elisabeth Volkmann, also ich fand der Flicker fand mich immer viel zu dünn. Ja, ich war immer ein bisschen schmal. Ich bin ja jetzt auch schmal.
Eine tolle Figur, das war nicht zu
aber
dünn.
Aber gut, ist Veranlagung oder ist keine Veranlagung. Und dann, er wollte mich immer dicker haben, so ein bisschen wie Marilyn Monroe. Die war ja ein bisschen proper. Und dann hat er mich gezwungen, jeden Tag eine Torte zu essen. Und das mag ich nun gar nicht, Torte essen. Und dann bin ich mit Elisabeth Volkmann und ich, wir sind dann einkaufen gegangen. Wir haben im Hotel gewohnt haben uns von der Requisite eine Herdplatte geholt und haben im Zimmer, wir haben ja nicht viel Gage gekriegt. Das war ja ein Witz, was wir gekriegt haben damals. Wir waren ja damals niemanden. Und haben uns dann im Zimmer Spaghetti gekocht. Und der ganze Flur hat immer nach Knoblauch gestunken. Also so haben wir uns das versucht, immer ganz lustig zu machen. Ja, es gab auch lustige Szenen. Also es war nicht nur immer weinen. Also das Beste war immer, wenn Gaststars da waren, dann wusste ich, ich wurde nicht angemeckert, wenn Kurt Jürgens da war.
Wollte ich gerade sagen, Kurt Jürgens,
ja.
Das ist ja
oder
ein Traum.
Jürgens. Also vor den Gästen wurde ich ehrlich gesagt selten angemeckert und darum habe ich mich immer auf die Gaststars gefreut, auch Alice und Ellen Kessler und Gilbert Bécaud und weiß ich was und das Humphreys und da wusste ich immer, oh, jetzt geht's mir gut, jetzt werde ich nicht angemeckert.
Wie war die Begegnung mit Kurt Jürgens?
Ja, das war leider Gottes viel zu kurz. Das hat schon bei der ersten Szene geklappt. Das war ein bisschen schade.
Der hat sie, glaube ich, auf Händen getragen, ne? Oder? War
ja,
nicht
er
so
musste was? Es stand im Drehbuch. Er musste mich raustragen. Ne? Ich habe ihn für Udo Jürgens gehalten in dem
Nein.
Sketch.
Ach so.
In dem Sketch. Und dann hat er mich auf dem Dann hat er. Wie war das? Ich habe immer gesagt, Udo Jürgens, und sagt er, nein, Kurt, Kurt. Und irgendwann hat er aufgegeben und dann hat er gesungen, voll Playback, es wird Nacht, Senorita, und hat mich auf die Arme genommen und rausgetragen. Und ich war traurig, dass die Szene schon beim ersten Mal funktioniert hat. Aber auch Jerry Lewis hat mich in die Arme genommen. Da bin ich auch weggeschmolzen. Ne?
Nach Klimbim folgten ja dann einige Sachen. Also auch Fernsehshows mit Harald Junke zum Beispiel. Mhm. Welche Erinnerungen haben Sie an Harald und auch an diese Zeit?
Harald Junke war natürlich also zeitweilig sehr nett und dann zeitweilig schwierig, gerade in unseren Shows hat das ZDF die Sendung gekürzt, also rausgeschmissen, kann man sagen. Das war gerade, wie wäre es heute mit Revue. Ne? Ich glaube, wir kamen nicht mehr auf die sechste Show. Sonst hätten wir noch ein, zwei Jahre weitergemacht. Und das war, er war so ein Quartalstrinker. Ne? Und das konnte man schwer abschätzen. Es war ein bisschen schwierig.
Und irgendwann trat dann Dieter Wedel in ihr berufliches, aber eben auch privates Leben. Und das ist ja wieder ein dominanter Mann.
Aber das war der wichtigste Mensch in meinem Leben.
Und Sie haben auch gesagt, ich glaube in dem Buch oder in einem anderen Interview, er war zwar cholerisch, aber er hat Sie respektvoll behandelt.
Er hat mir Selbstbewusstsein gegeben, weil er mich so genommen hat, wie ich bin. Er hat mich anerkannt, so wie ich bin. Und er fand mich toll, wie ich bin, was die anderen Männer alle nicht gemacht haben. Gut, das war schwierig, weil er halt noch mit einer anderen Frau zusammengelebt hat, was er immer noch tut, aber wir haben uns später sehr gut verstanden. Aber ich war ja nun mal gewöhnt, schwierige Menschen um mich zu haben. Also hat mich das auch nicht so weiter sonderlich gestört. Also wir sind sehr gut miteinander ausgekommen. Wir telefonieren auch heute noch.
Und er hat Sie ja eben auch nicht, wie Michael Fleka, klein gemacht, sondern wie Sie sagen,
er hat
Sie
so gelassen. Nein, er fand mich toll, so wie ich war. Ja. Und hat meine Hunde geliebt und alles. Und wir sind viel verreist, wo er auch an den großen Bellheim geschrieben hat und ich dran mitgearbeitet habe und mit seiner Mama verreist und so. Es war eine gute Zeit. Natürlich hat es wehgetan, dass er noch mit einer anderen Frau zusammenlebt. Aber wenn ich im Nachhinein denke, es war auch nicht einfach für ihn, das aufzuteilen. Er hat in Hamburg gewohnt und ist immer Hamburg geflogen, München geflogen, München geflogen, Hamburg geflogen. Wir haben, glaube ich, jetzt vor 3 Wochen miteinander telefoniert. Also wir kommen gut miteinander aus. Wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen. Nur irgendwann kam mal der Punkt, wo man gesagt hat, jetzt will man ein anderes Leben haben. Ne?
Zumal Sie ja irgendwo auch immer noch den Traum einer Familie hatten.
Ja gut, das war aber er hat nie gesagt, dass er diese Frau verlassen wird. Also er hat mir nichts vorgemacht, das wusste ich. Also, aber Hoffnung hat man natürlich immer, das ist ganz klar. Ne?
Der große Bellheim, da haben Sie, glaube ich, auch Mario Adorf überhaupt in diesen Film gebracht. Sie haben so den Anstoß gegeben, dass er die Rolle kriegt?
Ja, er wollte eigentlich den Piccoli haben oder in Müller-Stahl.
Michel Piccoli wollte er haben?
Wollte er. Ja. Wedel wollte den eigentlich haben. Aha. Und ich habe gesagt, nein, der Adolf wäre doch ideal. Und dann habe ich meine Agentur und ich, wir haben dann also Filme zusammengeschnitten von dem Adolf und haben ihm das gezeigt. Naja, und dann hat er den Mario Adolf genommen und da bin ich heute noch stolz drauf, ne? Weil das war das Beste, was er machen konnte für den großen Bellheim. Ne?
Kennt Mario Adolf diese Geschichte?
Ich gehe schon von aus.
Sie haben gesagt, mit Ihre glücklichste Zeit überhaupt war in Bad Segeberg. Inwiefern?
Ich kann nicht sagen die glücklichste, aber eine zufriedene Zeit.
Ja.
Eine gute Zeit war zum Beispiel auch in Frankreich, da wo ich den Franzosen kennengelernt habe, der mir beigebracht hat, was wir durften ja zu Hause nicht lesen und keine Musik hören. Und er hat mir haufenweise die ganze klassische Literatur angeschleppt. Und ich habe in Frankreich nur gelesen, 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 was andere Leute wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben nicht gelesen haben. Und sein Bruder war ein bekannter Dirigent. Und wir sind viel in Konzerte gegangen. Also er hat mich auch daran rangeführt. Also das war auch eine sehr, sehr wichtige Zeit. Das waren auch 5 Jahre. Also die beiden Männer, Michael Fleka und Jean-Paul Sinaka, waren die wichtigsten Menschen, Männer in meinem Leben und die anderen kann man vergessen.
Ja, und Dieter Wedel.
Dieter Wedel meine ich ja.
Ja.
Michael Flicker nicht. Also Michael Flicker auf eine andere, das war jetzt ein falscher Versprecher. Ja. Michael Flicker auf eine andere Art. Beruflich war er wichtig, aber nicht privat. Ne?
Mhm. Also privat Dieter Wedel und ihr Französischer.
Dieter Wedel war beides wichtig, beruflich wie privat. Ne? Mhm.
Und dann gab es noch den, in Anführungsstrichen, Indianer.
Über den möchte ich gar
über
nicht
reden.
Das war das Unwichtigste in meinem Leben.
Aber Sie haben in Kenia gelebt. Darüber würde ich trotzdem ganz gerne sprechen.
Da weil waren Sie die Schlangen wichtig und die Spinnen, aber der Mann war auch nicht wichtig.
Nee, aber wenn man so manche Beispiele so von Ihnen liest, Sie haben mal irgendwie auch am Trapez gehangen oder gearbeitet, ohne doppelten Boden und ohne Netz und so. Und Sie gehen durch Chinatown oder so im Dunkeln. Also solche Geschichten habe ich von Ihnen
ich
immer
mal. Kleiner Abenteurer, ja. Also jetzt mit dem Alter natürlich nicht mehr so wie früher, das ist ganz klar. Aber ich bin ein kleiner Abenteurer und ich habe das immer alles ganz gerne gemacht. Und mit Schlangen und Spinnen und Gepard und so. Also das habe ich ganz gerne. Also und wir waren ja damals viel im Camp gewesen und mit Elefanten. Also ich wollte auch gerne mal Tierpflegerin oder sowas werden oder Tierärztin. Mhm. Also das hätte mir schon gefallen. Also sagen wir mal, das Land und die Tiere kamen mir in Kenia mehr entgegen als der Mann.
2004, da erlebte Klim Bim, die Chaos-Familie, dann ein Revival oder kam zurück, nämlich auf die Bühne.
Das kam, wir haben den Comedy-Preis bekommen, nach 40 Jahren oder 30 Jahren oder 35 Jahren. Ich kriege das jetzt manchmal auch nicht mehr so zusammen. Und dann hat der Horst Jüssen gesagt, er hat ein Stück geschrieben und das wäre doch gut, wenn wir auf die Bühne gehen würden. Und ich als böses Kind, das war für mich sowieso kein Problem, mit dem schwarzen Zahn und den Strampelanzug. Aber dann kam natürlich das Drama, dass der Pierre Augustinski hat einen Schlaganfall gekriegt, die Elisabeth Volkmann ist gestorben, der Horst Jüssen ist gestorben und dann war nur noch der Obi und ich da. Ich bin dann langsam in eine Depression gefallen, aber auch schon durch mein ganzes Vorleben vorher und das kam dann alles zusammen und das war dann also nicht die beste Zeit.
Und in dieser Depression, das liegt ja leider immer in der Natur der Sache, da haben Sie sich auch selber komplett aufgegeben. Das Leben fand
ja, das
ohne
macht
Sie
man
statt.
Natürlich in der Depression. Das interessiert einen gar nicht mehr. Das interessiert einem nicht mehr. Das ganze Umfeld interessiert einen nicht mehr. Man schaltet einfach nur noch ab.
Wo waren denn da Ihre Freunde zu dem Zeitpunkt?
Meine Freunde, die waren da, aber in Deutschland verteilt. Und ich habe natürlich nichts erzählt. Ich habe auch meiner Schwester nichts erzählt. Ich habe niemandem was gesagt. Ich habe für mich gelebt. Und wenn ich bin natürlich schon weggegangen. Ich musste halt der ja auch Auftritte und so, aber ich habe das nicht gezeigt. Ne? Aber ich wusste, was in meinem Kopf vorgegangen ist und zwar nichts. Ja. Gar nichts. Und das hat schon so 4 Jahre gedauert. Ne?
Die Menschen, denen Sie geholfen haben, Sie haben ja auch früher immer gesagt, oder das haben Sie bis heute, Sie haben so ein Helfersyndrom. Mhm. Also die Menschen, denen Sie geholfen haben, auch finanziell, als Sie es konnten, waren die da, als es Ihnen schlecht ging?
Nein, natürlich nicht. Die waren natürlich nicht da. Ich habe natürlich auch eine Strichliste gemacht, also und habe ein bisschen angekreuzt, also wer mir noch über den Weg laufen darf oder wer nicht. Und Sie kennen das Typische, wenn Sie aus dem Loch draußen sind, dann sagen die immer hinterher, wir haben ja gewusst, dass du das schaffst. Ne? Aber in der Zeit natürlich nicht. Es waren schon einige da. Aber ich habe auch nicht angerufen und auch nicht gefragt.
Auch das liegt ja an der Natur der Depression, dass man selber dann eben sich nicht nach außen orientiert.
Ja gut, nachher stand es in allen Zeitungen und trotzdem sind sie nicht gekommen. Mhm. Aber das ist okay, dann lernt man zu unterscheiden. Es ist okay.
Sie hatten die Depression und das war wie so eine Spirale, die nach unten ging. Das zog dann auch mit sich, dass Sie kein Geld mehr hatten, dass Sie Hartz IV beantragen mussten, dass Sie zum Sozialamt mussten. Was gab da tatsächlich den Auslöser, dass Sie quasi aufgewacht sind? Und sich, ja, wie ich vorhin sagte, so an den Haaren quasi selbst rausziehen. Ja,
dass es in die Presse kam, das war für mich der größte Schock. Wenn Sie morgens aufwachen und Sie hören plötzlich im Fernsehen, Ingrid Steger ist verarmt und lebt von Hartz IV. Und Sie gehen die Straße lang und die Bildzeitung sind die ganzen Artikel. Und dann habe ich eine Freundin gehabt, die hat mir sehr geholfen, die leider Gottes gestorben ist, die dann gesagt hat, du musst dich jetzt stellen, wenn das schon in der Zeitung ist. Dann bin ich sofort nach 3-4 Tagen, hat die Maischberger angerufen und das ist ja eine gute Talkshow. bin in die Talkshow gegangen und das war das Beste, was ich machen konnte, dass ich mich einfach gestellt habe, ne? Ganz authentisch gestellt habe und ich bin dann auch ja nach 4 Monaten wieder rausgekommen, dann habe ich sofort Theater gespielt und das war ja keine lange Zeit. Ne?
Es war keine lange Zeit, aber doch eine sehr schwere Zeit, die man...
Naja, sagen wir mal, es ist sehr unangenehm, ne? Mhm. Wenn Sie, das ist ja immer noch im Internet drin und das ist... Sie wissen ja, das Internet ist nicht zu löschen. Sie müssen an sich selbst denken. Also Sie sind Ihr eigen, also das ist mein Denken. Sie sind Ihr eigener Gott. Ich bin so stark, wie ich stark bin. Entweder ziehe ich mich raus oder ich bleib unten liegen. Und ich wollte nicht liegen bleiben. Ich habe mich selbst rausgezogen. Und dadurch, dass ich gleich Theater gekriegt habe und weitergespielt habe und die Anerkennung hatte, das hat ein normaler Mensch nicht. Also, aber wenn du bekannt bist, ist das manchmal ein bisschen einfacher. Und die Leute auf der Straße haben mich in die Arme genommen und ein normaler Mensch hat das natürlich nicht. Der liegt in dem Loch drin und hat es ein bisschen schwieriger.
Ja, und man wacht oft eben erst auf, wenn man wirklich am Abgrund steht.
Was ich da geschrieben habe im Buch, wer nie am Abgrund stand oder steht, dem wachsen keine Flügel.
Ja, das ist ein schöner Satz. Mhm. Aus Alexis Sorbas.
Ja. Aus Alexis Sorbas, ja.
Ist das so Ihr Leitsatz auch, dass Sie sagen, okay, und jetzt habe ich die Flügel und jetzt fliege ich endlich?
Ja, das habe ich ja auch im Buch geschrieben. Also mir sind die Flügel gewachsen. Das war natürlich ein harter Kampf. Also selbst als ich Theater gespielt habe, musste ich ja trotzdem mich freikämpfen. Und ich habe mich freigekämpft. Ich spiele nur noch Theater. Letztes Jahr habe ich 3 Theaterstücke gespielt. Dieses Stück habe ich 350 Mal gespielt. Ich habe also wieder die Kraft gekriegt. Aber die Kraft habe ich von mir selbst, aus mir selbst rausgeholt. Ne? Und die kann mir auch kein anderer geben. Entweder schafft man das selbst oder man bleibt unten liegen. Ne?
Die Kraft und den Glauben auch an sich selbst, an das, was sie können.
Ich weiß gar nicht,
das,
ob ich geglaubt habe. Ich dachte nur, ich will raus, ich will weiter, ich will weiter, ich will weiter. Ich sage ja, entweder bleibe ich liegen oder ich stehe auf. Das gab es ja nur die 2 Sachen. Ne?
Wenn Sie unterwegs sind, in den verschiedenen Theaterstätten auftreten, was nehmen Sie da mit? Einen riesengroßen Koffer, dass Sie sich Ihre Wohnung persönlich gestalten? Wie stellt man sich das vor?
Ich glaube, ich habe immer 5 Koffer mit. Aber die anderen auch. Und ich habe einen Koffer da mit Decke und Geschirr und Besteck und Gläser. Alles in Apfelgrün. Weil die meisten Theaterwohnungen sind immer so bräunlich gehalten.
Ach so.
Und dann lege ich das überall aus und das Erste, was ich mache, ist dann, dass ich dann Pflanzen und Blumen kaufe und mir das einfach gemütlich mache. Ich habe hier eine riesengroße Wohnung, ich glaube 125 Quadratmeter mit einem Dachgarten.
Zurzeit spielen Sie Theater im Kurschattenmann. Mhm. Dieses Ensemble, hat man den Eindruck, ist auch so eine kleine Familie für Sie, denn Sie kennen sich ja alle schon sehr lange.
Der ist eine kleine Familie geworden, weil wir haben ja wechselnde Besetzungen gehabt. Am Anfang war es, wir haben es über 300 Mal mit dem Volker Brandt gespielt. Dann hat er ein anderes Stück gehabt, weil wir wussten nicht, dass sich das so lange hinzieht in so vielen verschiedenen Städten. Jetzt ist der Jochen Busse seit Hamburg dabei. Dann war am Anfang die Beatrice Richter. Dann hat die Christiane Rücker mal die eine, mal die andere Rolle gespielt. Und dann hat man die Sibylle Nicolai mitgespielt. Also die am ältesten, längsten dabei sind eigentlich Simon Redl, die Witwe von Hesters und ich. Mhm. Wir sind die am längsten, die mitspielen. Ich glaube, wir haben es jetzt schon 360 Mal gespielt. Mhm. Naja, das ist halt eine Komödie. Der Kurschattenmann ist ein kleiner Hochstapler und ein Charmeur, der von Sanatorium zu Sanatorium geht und guckt, ob er betuchte Frauen findet. Und jeder spielt da was vor, was er ist. Für den einen ist er ein Banker, für den anderen ein Architekt und so. Ist halt eine ganz süße Komödie. Es kommt gigantisch an. Die Leute brüllen wie verrückt. Und es kommt gigantisch an. Und jetzt gehen wir dann da nach München für 2 Monate in Komödie im Bayerischen Hof und dann gehen wir auf Tournee, dann gehen wir nach Heilbronn, da kommt, glaube ich, der Volker Brandt wieder, weil dann wieder der Jochen Busse nicht kann und dann spiele ich ein Krimi, ein ganz anderes Theaterstück. Also ich bin ein paar Jahre ausgebucht.
Ne? Toll, da klopfen wir erstmal auf Holz.
Ja.
Und Sie bleiben auch erstmal beim Theater. Film, Fernsehen ist nicht so.
Sie können nur das eine oder das andere machen. Mhm. Ich kann ja nicht drehen. Ich kann nicht drehen, wenn ich Theater spiele. Ich kann nicht am Tag anreisen und dann zurückreisen und abends Theater spielen.
Aber ich glaube, es liegt Ihnen auch mehr am Herzen, das Theater spielen, oder?
Ich stehe nicht so gerne vor der Kamera, ehrlich gesagt. Außerdem, Sie wissen ja nicht, dann haben Sie mal 3-4 Tage zu tun oder 5 Tage, wenn Sie Glück haben. Es sei denn, Sie haben eine Serie und dann hängen Sie wieder monatelang am Telefon. Und Sie verdienen da zwar mehr, aber das Geld ist ja auch gleich wieder weg. Ne? Mhm. Und Theater ist immer eine Sicherheit. Ich bin bis 2017, Ende des Jahres, ausgebucht. Ne? Und die Sicherheit haben Sie beim Fernsehen nicht. Ne? Es sei denn, Sie spielen Lindenstraße oder sowas. Aber das ist wieder was ganz anderes. Ne? Das würde ich auch nicht wollen. Ne?
Würden Sie so sagen, rückblickend, Sie sind jetzt bei sich selbst angekommen?
Ich würde schon sagen, ja. Ich habe alles gespielt, was man spielen kann. Ich habe in Schweiz, Österreich und überall Shows gemacht und ich habe gesungen und ich habe getanzt und ich habe von Derrick gemacht bis zur Botschaft gemacht und ich habe Tragikomödien gespielt. Ich habe eigentlich alles gemacht, was man machen kann. Und jetzt spiele ich Theater und jetzt habe ich meine Sicherheit und ich freue mich heute Abend wieder aufs Theater, weil wir mögen uns alle sehr gern und das ist wie eine Familie. Die kleine Eliza freut sich wahnsinnig, die rast durchs Theater wie eine Wahnsinnige, weil die Bühne ist ja alles immer das Gleiche, ne? dasselbe, das bleibt ja gleich. Die rast von einer Garderobe in die anderen und wir sehen uns und jetzt in München, da wohne ich ja. Und da bin ich mal, glaube ich, seit 4 oder 5 Monaten mal wieder zu Hause. Aber ich bin gerne unterwegs, das tut mir nicht weh.
Und haben Sie noch Träume, die Sie sich gerne erfüllen wollen?
Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also ich bin glücklich alleine. Ich bin sehr zufrieden alleine mit meinem Hundchen und mit meinem Freund. Ich hätte jetzt mal ganz gerne eine Woche frei, weil wir doch schon sehr lange unterwegs sind, so dass man mal den Text abhaken kann aus dem Kopf. Ne? Aber das ist natürlich schön, dass ich jetzt in München in meiner eigenen Wohnung bin und das ist schon ein dicker Höhepunkt. Und ansonsten bin ich eigentlich mehr als zufrieden. Ich finde das toll.
Ingrid Steger, danke, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie und passen Sie weiter gut auf sich auf.
Okay, schauen wir mal. Tschüss.